Da waren andere Kinder aus ganz anderen Hintergründen oder Religionen, die waren aber genauso wie ich. Ein ganz praktischer Effekt ist, hier entstehen Freundschaften zwischen Kindern, die sich sonst nie kennengelernt hätten.
Also Fastenbrechen ist, man fastet von morgens, so sagen wir mal 5 Uhr bis 18 Uhr. Das ändert sich immer 2 Minuten, 1 Minute. Heute war es um 18.32 Uhr und da fangen wir meistens an mit der Dattel, weil der Prophet früher, der hat gefastet und wenn Fastenbrechenzeit war, dann hat er immer mit einer Dattel angefangen.
Das wird heute immer wichtiger, dass wir alle uns zwischen den religiösen und nicht religiösen, aber auch unter den Religionen befreunden, weil das gibt den Menschen Sicherheit in dieser Gesellschaft.
Juden, Christen, Muslime. Drei Religionen, ein Gott. Eine Sendung von Angelika Schmidt-Bisalski.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Also beim Gebetshof wird erwähnt, Allah ist der Große, Allah ist der Große. Kommt zum Gebet, kommt zum Gebet. Das Gebet wird euch Erleichterung schenken. Dann kommt man aus dem Alltag raus, frei von dem Alltagsstress, vom Arbeitsstress, dass man sich als Gemeinschaft zusammenfindet und kurz mal diese 15 Minuten Auszeit für dieses Gebet hat. Und in dem Gebetsruf wird das gesagt.
Fastenbrechen. Mitten im muslimischen Fastenmonat Ramadan, an einem Mittwoch Mitte März in diesem Jahr. Auf Initiative des städtischen Quartiermanagements haben Muslime und die beiden christlichen Gemeinden in Mannheim-Rheinau ins katholische Antoniushaus eingeladen. Nach dem Bürgermeister begrüßt die katholische Gemeindereferentin Melanie Gutjahr die annähernd 200 Gäste. Davon etwa die Hälfte muslimischen Glaubens. Auch viele Kinder sind dabei und einige jüdische Mitbürger.
Wir freuen uns, so viele Menschen verschiedener Kulturen und ja, verschiedener Religionen einfach mal hier unter katholischem Dach zu haben. Wir haben auch auf den Tischen ein paar Sprüche aus der Bibel, aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, aber auch Sprüche aus dem Koran ausgelegt. Und darüber würden wir uns auch freuen, wenn Sie beim Essen später einfach ein bisschen ins Gespräch miteinander kommen. Weil manche, haben wir entdeckt, sind sich ganz schön ähnlich. Auf diesem einen Zettel steht ein Spruch drauf, der mich heute Abend besonders anspricht. Seid einander in geschwisterlicher Liebe zugetan und übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Fasten gibt es in allen drei großen abrahamitischen Religionen. Das verbindet uns.
Und in diesem Jahr sind sogar die Fastenzeiten Ramadan, das Fasten vor Ostern und vor dem jüdischen Pesachfest teilweise zeitgleich. Der Abend im katholischen Gemeindehaus in Mannheim-Rheinau fand zwar zum ersten Mal statt, die gegenseitige Freundschaft gibt es schon viel länger. Mustafa Dedeke Lolju, Vorsitzender von Duha, dem Islamischen Verein für Soziale Dienste, erinnert in seiner kurzen Ansprache daran.
Das tägliche Fastenbrechen, also das Iftar, ist ein Moment der Gemeinschaft. Es bringt viele Familien, Freunde, Nachbarn, sogar Fremde an einem Tisch zusammen. Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen kommen zusammen, um gemeinsam zu essen, sich auszutauschen und sich besser kennenzulernen. Diese Begegnungen sind es, für unser Zusammenleben bereichernd und stärkend. Ein besonderes, schönes Beispiel für gelebte Solidarität möchte ich hier hervorheben. Vor etwa circa 40 Jahren, als hier in diesem Stadtteil Rheinau keine Moschee gab, öffnete genau diese Kirche die Türen für Muslime. Heute stehen wir genau in dieser Saal für interreligiöses Fastenbrechen. Dafür möchte ich der Kirchengemeinde von Herzen bedanken.
Auch in der Nachbarstadt Heidelberg wurde zum Fastenbrechen hier in die Moschee eingeladen. Und das keineswegs zum ersten Mal. Interreligiöser Dialog, interreligiöses Gespräch finden dort an vielen Stellen statt. Wie in kaum einer anderen deutschen Stadt. Die evangelische Dekanin Dr. Beate Groß-Klaus begrüßt das ausdrücklich.
Ich glaube nicht, dass etwas gegen den interreligiösen Dialog spricht angesichts der Zahlen, die wir haben.
Ich glaube, dass genau das unsere Qualität ausmacht, dass wir die Expertinnen sind im Religiösen und deshalb auch unterschiedliche religiöse Dialekte miteinander zusammenbringen können. Und das ist in einer sich immer mehr ausdifferenzierenden Gesellschaft ein unglaubliches Fund.
Dass in Heidelberg das interreligiöse Gespräch eine so große Bedeutung hat, das hat verschiedene Gründe. Neben den zahlreichen christlichen Kirchen und Gemeinden gibt es eine Synagoge mit etwa 400 Gläubigen und eine Hochschule für jüdische Studien mit etwa 150 Studierenden, die einzige ihrer Art in Deutschland. In drei Moscheen treffen sich Muslime unterschiedlicher Glaubensrichtungen. Die Muslimische Akademie, die einzige neben Berlin, lädt zu vielen interreligiösen Veranstaltungen ein. Es gibt das Dokumentationszentrum Sinti und Roma und nicht zu vergessen die altehrwürdige große Universität mit Studenten und Dozenten aus der ganzen Welt. Dazu eine Stadtverwaltung mit einer Bürgermeisterin, Stefanie Jansen, die sich in ihrem Dezernat im Amt für Chancengleichheit auch für den seit 2008 dort beheimateten interreligiösen Dialog einsetzt.
Heidelberg ist ja als internationale Stadt mit 160, meine ich, verschiedenen Nationalitäten, die in unserer Stadt leben, haben wir natürlich auch sehr viele verschiedene Religionen in unserer Stadt. Einerseits möchten wir für alle religiösen Gruppen Ansprechpartner sein, im Sinne von, was braucht ihr, was sind eure Themen, was treibt euch um, wo können wir euch als Stadt unterstützen, um euren Glauben auch zu leben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich auch für ein gutes Miteinander sorgen wollen. Das gelingt nicht, wenn wir nur die jeweiligen Vorstände oder Religionsführer, die wir hier in der Stadt haben, miteinander verbindet. Wir müssen vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass es Räume gibt, wo sich Menschen begegnen als Menschen, wo man ins Gespräch miteinander kommen kann, wo man sich kennenlernen kann, damit es da auch eine gewisse Empathie und Sympathie gibt, damit, wenn es dann mal schwierig wird, warum auch immer, dass man sich weiterhin menschlich begegnen kann.
Und das, obwohl es nach dem 7. Oktober auch in Heidelberg für Juden und Muslime schwierig wurde, sich weiterhin zu treffen.
Das war sehr schwierig, wie überall, da die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und da sind wieder zwei Ebenen zu betrachten. Also betrachtet man diejenigen, die in Verantwortung sind für ihre Kirchen und ihre Religionen, da ist es natürlich sehr schwierig, miteinander zu kommunizieren. Aber die Gespräche auf der menschlichen Ebene, die konnten zum Teil tatsächlich gehalten werden.
Das bestätigt auch der Heidelberger Rabbiner Jona Pavelschi Kessin. Er ist von Beginn an engagiert beim interreligiösen Gespräch, war neben dem damaligen Bürgermeister und dem evangelischen und dem katholischen Dekan auch Mitglied im Gründungsvorstand.
Dann haben wir Muslime aufgenommen, dann also Bahai. Das hat funktioniert. Und nach dem 7. Oktober, da kam einer der Dekane auf die Idee, dass wir eine gemeinsame Erklärung abgeben zu dem Massaker. Sonst waren noch keine Folgen sichtbar. Also die ursprüngliche Formulierung war sehr gut, aber dann kamen Einwände. Und ich war mit den Einwänden nicht einverstanden. Das hat letztlich dazu geführt, dass der interreligiöse Dialog sozusagen auf Eis gelegt wurde. Also es ist nicht so, dass er nicht existiert, sondern wir haben unsere Mitgliedschaft sozusagen ruhen lassen und mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber wir sind jetzt vertreten, sowohl die Hochschule als auch die Gemeinde, beim runden Tisch gegen Rassismus, auch von der Stadt Heidelberg, der Frau Bürgermeisterin Jansen. Das ist ja noch viel diverser als der interreligiöse Dialog.
Dennoch gibt es weiterhin andere Orte, wo sich jüdische und muslimische Heidelberger Bürger begegnen. Etwa die interreligiöse Kinderakademie, von der noch die Rede sein wird, die Muslimische Akademie Mosaik und die Hochschule für jüdische Studien, wo jüdische, christliche und auch einige muslimische Studenten eingeschrieben sind und wo alle Studierenden und auch Freunde und Bekannte dreimal im Semester zur freitäglichen Schabbatfeier zu Kabbalat Schabbat eingeladen sind. In diesem Jahr, am 25. April, hatten sich über 60 Studierende und Interessierte angemeldet. Am Freitagabend saßen sie, die Männer alle mit Kippa, im Foyer der Hochschule auf der rechten Seite, die Frauen auf der linken. Viele waren christliche Hochschulstudenten, andere jüdisch und auch einige wenige muslimisch.
Dass jemand noch nie bei sowas dabei war?
Oh, doch, einige.
Okay, dann muss ich ein paar grundlegende Dinge kurz erklären. Der Gottesdienst zur Begrüßung des Schabbats ist ein sehr kurzer Gottesdienst eigentlich, weil wir sagen nur das gewöhnliche Abendgebet, Heil, also die eigentliche Begrüßung des Schabbats, Kabbalat Schabbat heißt das. Das ist eine Folge von Psalmen und dann dieses Begrüßungslied. Und die Begrüßung sieht dann so aus, dass manche sich dabei dann bei der letzten Strophe dieses Liedes umdrehen. Ja, das soll das hinausgehen, die Felder symbolisieren, wie man da dem Schabbat entgegentrat. Ja, deshalb kann man sich umdrehen. Manche machen es, manche machen es nicht.
In der Hochschule macht es keiner. Es folgt dann eine kurze Predigt des Rabbiners zum Wochenabschnitt eines Textes aus der Tora, der am nächsten Morgen in der Synagoge Grundlage für die Predigt sein wird. Danach beschließt gesungene Liturgie den Gottesdienst. Anschließend sind alle zu einem sehr feinen, koscheren Essen in die schöne Mensa im alten Gewölbekeller der darüber neu gebauten modernen Hochschule eingeladen.
65 Leute, die in einer wunderbaren Atmosphäre den Freitagabend verbringen. Und zwar ganz unterschiedliche Leute. Wir zeigen damit auch unsere Offenheit. Ja? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Einrichtung. Also auch nach innen und nach außen.
Die Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg ist in ihrer Art in Deutschland einmalig. Sie arbeitet mit der Universität und hier besonders mit der theologischen Fakultät zusammen. Knapp die Hälfte der Studierenden, auch einige Professoren, sind nicht jüdisch. Unter ihnen auch der österreichische Katholik Lukas Stadler, der seit 7 Jahren dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter ist.
Was uns da verbindet, ist, dass wir alle gemeinsam forschen und dass wir gemeinsam arbeiten. Und ich denke mal, dass dann die Zugehörigkeit zu einer Religion oder zu einer gewissen Ethnie ist eigentlich relativ nachrangig. Zum Beispiel beim Lehrstuhl der Ostwissenschaften hat auch die Ausrichtung des Lehrstuhls bedingt, dass manche Leute zum Beispiel muslimisch sind, die angestellt sind, die dann zum Beispiel für Projekte jetzt mit dem in Bezug arabische Welt arbeiten.
Auch bei den jüdisch-muslimischen Kulturtagen mit ihrem ganzjährigen Kultur- und Begegnungsprogramm nahm die Hochschule bis 2023 als Veranstalter neben dem Kulturhaus Karlstor Bahnhof und der Muslimischen Akademie Mosaik Heidelberg teil. Deren Geschäftsführerin ist Yasemin Soylu. Sie bedauert den Ausstieg der Hochschule für jüdische Studien sehr.
Jüdisch-muslimische Beziehungen sind zum einen mehr als der Nahostkonflikt in Deutschland. Und zum anderen braucht es dieses, also wie können wir weiter im Gespräch bleiben, auch wenn die Verletzungen auf beiden Seiten sehr tief sind und sehr groß. Die Synagoge und die Moschee kooperieren gerade nicht zusammen seit dem 7. Oktober. Was noch funktioniert, vielleicht das noch als ein letztes Beispiel, wir machen Scriptural Reasoning. Das ist ein englischer Begriff und steht für ein religiöses Dialogformat, das aus England kommt. Und wo es darum geht, tatsächlich, da laden wir zusammen mit der evangelischen Kirche ein und Vertreter aus unterschiedlichen Religionen, jüdisch, katholisch, evangelisch, muslimisch, Bahai sind auch beteiligt, wo es um Offenbarungstexte geht, also religiöse Texte und das Verständnis dazu und man ineinander ins Gespräch kommt ohne, es geht quasi nicht um den Wahrheitsanspruch oder so darum, die anderen zu überzeugen, sondern vor allem über das Zuhören, neue Dinge zu lernen, neue Blickweisen auch kennenzulernen auf die religiös anderen. Ja, da kommt der Dekan der evangelischen Kirche, der Elsiepen, der Rabbiner, Pavel Cikisin, der Imam ist immer dabei von der Moschee, wir von der muslimischen Akademie, Herr Brandt von der katholischen Kirche.
Das finde ich sehr spannend.
Genau. Und das ist aber wirklich interreligiöses Gespräch. Also das ist weniger stark in die Gesellschaft wirken, sondern eher an die Menschen aus den Gemeindestrukturen, wo es darum geht, die eigene religiöse Reflexion anzustoßen und miteinander im Gespräch zu bleiben.
Eine ganz besondere Veranstaltung, um Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, ist die Multireligiöse Kinderakademie. Ein Angebot, das es bereits seit 2017 gibt. Kinder zwischen 6 und 10 Jahren werden 2-mal im Jahr in den Oster- und den Herbstferien jeweils für eine Woche eingeladen, sich mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen. Die Einladung geht an evangelische, katholische, jüdische, muslimische Kinder und auch an solche ohne irgendeine religiöse Verortung. Jeweils 45 Kinder dürfen teilnehmen. Oft werden viel mehr angemeldet, einige auch zum wiederholten Mal. Andere haben davon gehört und wollen gern dabei sein. Und manchmal haben die Eltern auch im Ferienportal der Stadt Heidelberg oder an einem Aushang in ihrer Kirche, der Synagoge oder Moschee davon gelesen. Oder die Dekanin hat sie darauf aufmerksam gemacht.
Das ist ein Riesengeschenk, weil sich da einmal die Eltern freuen, dass ihre Kinder betreut sind, aber natürlich auch die Kinder aus unterschiedlichen Religionen begegnen. Und man begegnet sich ganz selbstverständlich und differenziert schon da schon den Glauben. Ja? Also aus der christlichen Perspektive ist deshalb zum Beispiel Bewahrung der Schöpfung wichtig. Aus der jüdischen ist es deshalb wichtig und aus der muslimischen ist es aus dem Grund wichtig. Und so beginnt ganz selbstverständlich ein interreligiöses Lernen von Anfang an.
In diesem Jahr findet die Kinderakademie in der Woche vor Ostern statt. Das Thema ist Wasser. Genauer, dem Wasser auf der Spur. Noah Georg, Koordinator der Woche, ist schon seit einigen Jahren dabei.
Wir beschäftigen uns eigentlich immer mit interreligiöser oder eben politischer Bildungsarbeit, wobei die Interreligiosität bei uns eher implizit als explizit stattfindet. Also es geht einfach darum, gar nicht von vorne oder oben herab irgendwie Kindern Religion zu diktieren, sondern ja, ein Zusammensein außerhalb von der Schule zu haben und da eben auch einen Lernraum zu ermöglichen. Also wir hatten ganz verschiedene Themen. Also dieses Mal geht es zum Beispiel um das Thema Wasser. Was bedeutet Wasser für uns, aber auch für die Welt und auch in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Religionen, gerade zum Beispiel auch aus der Perspektive des globalen Südens.
Nach dem gemeinsamen Frühstück in der ersten Morgenrunde zum Thema sitzen die Kinder in zwei Gruppen mit einem Betreuer jeweils um eine Weltkarte auf dem Boden. Es ist der zweite Tag. Schaut mal genau hin, sagt er. Was ist denn besonders an unserer Erde? Nach kurzem Nachdenken und Beratschlagen antworten gleich mehrere Kinder das Wasser. Und dann erklärt er ihnen, dass etwa 70% der Erde Wasser ist. Und man sie eigentlich Wasser hätte nennen können. Aber aus irgendeinem Grund nennen wir sie Erde. Als nächstes fragt der Betreuer Sebastian nach dem Wasser im Menschen. Den Kindern macht diese erste Wasserrunde hörbar und sichtbar Spaß. Und ganz schnell ist es 12 Uhr und das von einigen Teamern gekochte Mittagessen steht auf dem Tisch.
Wir machen alles selber, wir kochen selber, weil eben auch einfach nachhaltiges Arbeiten, Nachhaltigkeit an sich und eben so ein bestmögliches Ergebnis für die Kinder am Ende des Tages oder am Ende der Woche rausspringen soll. Wir wünschen uns natürlich, dass die Kinder hier aus der Woche rausgehen, dazu befähigt wurden, einen kritischeren Blick auf das Thema Wasser und einen breiteren Horizont auf das Thema Wasser zu haben. Dass Wasser eben nicht nur irgendwie aus dem Hahn kommt, sondern eben Wasser auch Bedeutung hat, zum Beispiel in Religionen. Wasser auch für ganze Kulturen sehr, sehr wichtig und bedeutsam ist. Und dass es eben nicht selbstverständlich ist, zum Beispiel, dass wir Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, sondern es auch andere Kinder auf dieser Welt gibt, die das zum Beispiel nicht haben. Und ich glaube, wenn Kinder sich einen dieser Aspekte, einen Teilaspekt nur davon mitnehmen und irgendwie mit sich rumtragen, sind wir, glaube ich, unserem Ziel schon sehr nahe gekommen.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen werden erstmal verschiedene Workshops angeboten. Von der Theatergruppe über eine Mal- und Bastelgruppe bis zur Schnitzeljagd. Dann geht es heute auf den nahegelegenen riesigen Wald- und Wasserspielplatz. Nach kurzem freiem Spiel versammeln sich die Kinder wieder. Jetzt geht es um Wasser in fremden Kulturen. Dazu sind zwei besondere Referenten eingeladen. Sie sind im Süden von Chile aufgewachsen.
Das ist die Legende von Kai Kai Vilu und Chen Chen Vilu. Das ist eine Geschichte, sie erzählt von einer langen, langen Zeit. Von einem Ort im Süden der Welt auf dem amerikanischen Kontinent, das auch Abyayala genannt wird. Dort in diesem kleinen Teil des Südens der Welt, das heute Chile heißt, da lebte und leben immer noch Menschen, die sich selbst Mapuche nennen. Mapuche, genau. Und Mapuche bedeutet Menschen der Erde. Und unsere Ältesten, sie erzählen, dass sie die Fähigkeit besaßen, mit allen Wesen der Natur kommunizieren zu können. Das heißt, mit ihnen sprechen zu können. Sie konnten mit den Bergen sprechen. Die Berge nennen sie Mawila. Mit dem Wasser können sie sprechen. Und dem Wasser nennen sie Ko. Und manchmal auch Lafken. Wenn es ein Fluss oder wenn es ein See ist zum Beispiel. Sie können mit der Sonne sprechen. Die Sonne nennen sie Antu und den Mond nennen sie Alen.
Und dann erzählt er die Geschichte von zwei riesengroßen Schlangen. Eine sorgte für das Meer und seine Bewohner. Die andere, Katamilu, für die Erde und die Menschen, dass sie immer genug zu essen haben.
Von den Menschen kam immer ein wunderschöner Gesang heraus. Es war das Lied der Dankbarkeit.
Ich höre nicht mehr die Stimme von den Menschen. Wo sind denn Menschen hier? Ich gebe euch alle Meerfrüchte, alle Fische. Und ich höre nicht mehr das Lied. Das Dankbarkeitlied. Ich mache ganz große Welle und hier werden alle unter Wasser sein.
Ich glaube, wir müssen Ten-Ten aufwachen. Ten-Ten ist die Schlange, die für uns, für die Erde zuständig ist. Hilfe, helft mir Ten-Ten, Ten-Ten zu rufen. Wir müssen ihn aufwachen. Ten-Ten.
Und die Geschichte geht ebenso lebhaft weiter. Schließlich gibt es ein großes Fest. Alle tanzen und singen. Und dann sind wir wieder in Chile, bei der Vermüllung der Meere und dem achtsamen Umgang damit. Die Kinder machen eifrig mit. Sie haben einen tollen Nachmittag. Sie werden diese Tage so schnell nicht vergessen. Zunächst wurde die Kinderakademie vom Bund gefördert. Inzwischen werden die Kosten vollständig von der muslimischen Akademie getragen. Yasemin Soylu ist Geschäftsführerin der Akademie.
Wir als muslimische Akademie sind ja keine theologische Einrichtung in dem Sinne, sondern wir haben eher den Blick darauf, was bewegt Menschen und welche Rolle spielt Religion auch für den Alltag im Zusammenleben hier in der Stadt Heidelberg. Ein Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel unsere multireligiösen Ferienangebote für Kinder im Grundschulalter. Wir haben Kinder mit unterschiedlichen Migrationsgeschichten auch. Wir haben Kinder aus dem Geflüchtetenheim. Wir haben Kinder aus unterschiedlich muslimisch geprägten Familien. Wir haben Kinder aus unterschiedlichen christlich geprägten Familien. Und wir konnten dieses Angebot auch mit der jüdischen Kultusgemeinde zusammen im November 2023 machen. Das war 3 Wochen nach dem 7. Oktober, und die Familien ihre Kinder geschickt haben und palästinensischstämmige Muslimische mit jüdisch-israelischen Kindern in Kontakt gekommen sind in einer Zeit, wo bis heute das noch sehr, sehr schwierig ist. Das Schönste, wo wir sehen, das Angebot funktioniert, ist, wenn Kinder am Tisch vor dem Mittagessen zum Beispiel ihr Tischgebet aus ihrer jeweiligen religiösen Tradition sprechen und dann neugierig nachfragen, was hast du denn da gesagt und warum habe ich das gesagt, und in Austausch gehen.
Es gibt bei der muslimischen Akademie Gruppen vor allem gegen Rassismus und immer wieder Vorträge dazu und zum interreligiösen Gespräch. Aber es gibt auch Initiativen und Angebote, die nicht von einer Organisation abhängig sind. Etwa das hinduistische Holi-Frühlingsfest im Völkerkundemuseum, zu dem alle, die Interesse haben, eingeladen sind zum gemeinsamen Feiern und Essen und miteinander sprechen. Es gibt das Haus der Stille, wo sich Menschen aller Religionen nicht nur zu Vorträgen, sondern auch regelmäßig zu Friedensgebeten treffen. Und es wird in Zukunft zweifellos noch manche neuen Initiativen geben, nachdem seit kurzem ein Masterstudiengang Interreligiöse Studien von der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg angeboten wird. Das alles wird von der Stadt mitfinanziert. Entscheidend aber ist die Unterstützung durch die jüdischen, muslimischen und christlichen Gemeinden und Initiativen.
Wenn wir die Facette nach außen zeigen, dass wir uns als Evangelische auch interreligiös im Dialog befinden, gewinnen wir dadurch an Glaubwürdigkeit und an Tiefe. Und wir zeigen, dass wir religiös sprachfähig sind. Was gibt dir Halt im Leben? Was ist ein gutes Leben? Was lässt dich hoffen? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Ja, wie begegnen wir Menschen? Wie begegnen wir Hilfesuchen? Machen wir den Mund auf für die, die den Mund nicht selbst aufmachen können? Also das verbindet uns ja.
Ich glaube, interreligiöser Dialog lebt von der Neugier.
Aus meiner Perspektive schärft es den Blick für die eigene Religion. Weil genau wenn wir zu ähnlichem Thema Sachen zusammentragen, dann ist ja immer auch, es ist immer ein Streben nach, wie kann ich meinen Kontext, meine Umwelt, mein Gegenüber, was gerade für mich der wichtigste Mensch ist, besser verstehen. Ich glaube, es ist ein vertiefendes Verstehen, was uns antreibt. Für mich eine tiefe Neugier auf das Leben.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Angelika Schmidt-Besalski. Juden, Christen, Muslime. Drei Religionen, ein Gott. Redaktion Michael Lehmann.